Gut, heute erstmal von mir auch nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Heute gibt es Teil 2 unserer Serie über unsere Grundwerte. Das wird uns nachher im dritten Teil von Next Steps nochmal ein bisschen mehr beschäftigen. Aber ich denke, es ist gut, wenn wir jetzt schon ein bisschen was darüber hören. Und vielleicht können wir trotzdem, die Schrift kann man wenigstens lesen, die Bilder gehen jetzt nicht ganz so gut. Also, geht um die Grundwerte. Letztes Mal hatten wir den ersten Wert. Wir lieben und ehren Gott und sein Wort. Genau. Wir haben gehört, dass es darum geht, dass wir Gott ins Zentrum stellen und dass wir unsere Gemeinde und unser Leben auf sein Wort aufbauen. Wenn dich das mehr interessiert, kannst du inzwischen nachhören im Internet. Zweiter Wert kommt heute. Wir sind Gastgeber. Also wenn ihr das jetzt sehen könntet, würdet ihr hier eine schöne gedeckte Tafel sehen. Und ich weiß nicht, wie das so bei euch ist, wenn es um Gastgeben geht, ob ihr da eher gut drin seid. Es gibt ja Menschen, die haben da eine besondere Gabe. Wir werden heute darüber uns Gedanken machen, so wie das uns als Gemeinde betrifft und was das für Konsequenzen hat für unsere Gemeindearbeit. Der dritte Wert, den werden wir dann nächsten Sonntag hören. Wir wollen das Beste geben. Da geht es einfach darum, dass wir, und das wird heute schon ein bisschen anklingen bei den Gastgebern, dass wir die Dinge eben nicht mehr so machen, dass sie irgendwie funktionieren, sondern dass wir uns das Ziel gesetzt haben. Wir möchten vielleicht nicht unbedingt perfekt werden, aber wir möchten jedenfalls das Beste geben, was wir können. Andere können das vielleicht besser, aber Gott misst uns nicht daran, was andere können, sondern Gott misst uns daran, was uns möglich gewesen wäre. Und deswegen wollen wir uns an dem Punkt einfach auch ein bisschen reinhängen. Vierter Punkt, wir leben als Familie. Wir sind Gemeinde, die nicht bloß irgendwie sich gemeinsam irgendwo trifft, die immer nur den Hals und den Hinterkopf vom Vordermann sieht und anschließend gehen wir wieder und wir reden mit niemandem so, sondern wir wollen unser Leben miteinander teilen. Auch da wollen wir einiges drüber hören. Genau, nächster Punkt. Wir verpacken eine zeitlose Botschaft in zeitgemäße Formen. Wir glauben, dass, so wie wir es im ersten Teil gehört haben, die Botschaft sich nicht ändern wird, aber dass die Botschaft immer wieder neu verpackt werden muss, sodass sie für die Menschen, die diese Botschaft heute brauchen, auch attraktiv ist. Und dass diese Menschen sagen, mich interessiert, was in dem Paket drin ist. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Geschenke schon mal verschenkt habt oder die vielleicht schon mal selber bekommen habt, wo du machst das Geschenkpapier auf und da drin ist dann ein Karton und dann machst du den Karton auf und da drin ist dann ein Geschenkpapier und dann machst du das Geschenkpapier auf und da drin ist ein Karton. Und das ist richtig Arbeit, manchmal jedenfalls. Oder beim Kindergeburtstag kennt ihr das vielleicht, da gibt es diese Geschichte, wo man diese ominöse Schokoladentafel da auspacken muss. Und die Leute, die bleiben dran, weil sie wissen, was drin ist und weil sie durchdringen wollen. Aber wenn die Leute nicht wissen, was drin ist und wenn die Leute sagen, auch keine Ahnung, ob mich das interessiert, was da in dem Paket drin ist, dann muss die Verpackung so sein, dass die Leute da dranbleiben wollen. Genau. Und der vorletzte Punkt, wir sind wertschätzend und ermutigend. Es ist uns wichtig, dass wir als Gemeinde uns nicht nur auf die Fehler konzentrieren, die schauen wir uns auch ab und zu an und versuchen, Dinge besser zu machen. Das ist ein Punkt, wir geben unser Bestes drin, aber wir möchten einfach Wertschätzung ausdrücken. Da braucht ihr nicht warten, bis wir an dem Sonntag angelangt sind. Ihr könnt heute schon anfangen, ihr könnt irgendwelchen Leuten sagen, super, wie ihr das gemacht habt, draußen, keine Ahnung, im Bistro, wenn es gute Sachen zum Essen gibt oder so. Oder was auch immer. Drückt einfach eure Wertschätzung aus. Sagt nicht immer nur das, was schlecht war, so nach dem Motto, geschimpft ist Glaube genug, genau, wir kennen das alle, sondern wir möchten da etwas unschwäbischer werden. Und letzter Punkt, wir rechnen mit dem Übernatürlichen. Also, da ist oben so ein Heiliger Geist, Taube drüber. Wir glauben einfach, dass Gott ein Gott ist, der nicht aufgehört hat, übernatürlich zu wirken. Wir glauben, dass Gott ein Gott ist, der auch heute noch Wunder tut. Wir beten mit Kranken, wer das will. Also wenn heute jemand hier ist, der krank ist und sagt, ich möchte einfach, dass Gott mich anrührt, komm nachher, wir beten mit dir. Wenn du in irgendeiner Situation bist, wo du nicht weiter weißt, sag das in deinem Hauskreis, bete dafür und wir glauben einfach, dass Gott Dinge verändert. Und wir glauben, dass Gott redet. Wir glauben, dass Gott Menschen benutzt, um auch heute noch in konkrete Situationen reinzusprechen. Wir glauben, dass Gott Gaben gibt. Das werden wir in diesem Kurs nächsten Sonntag miteinander anschauen. Nächsten Sonntag. Genau. Nächsten Sonntag wollen wir uns diese Gaben miteinander anschauen. Nicht nur die übernatürlichen, sondern auch die natürlichen. Aber wir glauben einfach, dass Gott auch übernatürlich wirkt und machen euch Mut, euch mit uns auf diesen Weg zu machen. Und heute, wie gesagt, zweiter Teil, wir sind Gastgeber. Ich bete nochmal kurz und dann steigen wir ins Thema ein. Vater, ich danke dir, dass wir zusammen sein dürfen heute. Danke, Herr, dass du da bist. Danke, dass du zu uns reden möchtest. Und danke, Herr, dass du aus uns eine Gemeinde machen möchtest, die ja einfach Gastgeberqualitäten zeigt. Und ich möchte dich bitten, dass du mir Gnade schenkst, die Gedanken, die du da für unsere Gemeinde hast, gut auszudrücken. Und ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen von uns hilfst, gut zuzuhören, dass wir verstehen, Herr, was du uns damit sagen möchtest. Amen. Ich habe so ein bisschen geschaut in der Bibel, wo ich was finde zum Thema Gastgeber. Also Gastfreundschaft habe ich nachgeguckt. Gastgeber gibt es, glaube ich, nicht so viele Stellen, wenn überhaupt. Aber zum Thema Gastfreundschaft findet man relativ viel in der Bibel. Fällt euch irgendwas ein? Ganz spontan, bitte. Hebräer, was steht da? Genau, wollen wir nachher noch miteinander lesen. Lass uns das mal kurz machen. Es gibt relativ viele Stellen in der Bibel, wo immer wieder über Gastfreundschaft die Rede ist. Also im Alten Testament, werden wir nachher auch noch das eine oder andere anschauen, da gibt es vor allem Beispiele, wie Menschen gastfreundlich waren. Wer von euch schon mal irgendwo in südlichen Ländern war, hat sowas Ähnliches vielleicht schon mal erlebt. Also ich habe persönlich schon Dinge erlebt, wo ich mir gedacht habe, sowas würde dir in Deutschland nicht passieren. Und das war für uns Deutschen in dem Fall nicht schmeichelhaft. Es gibt einfach so eine Gastfreundschaft, die wir hier irgendwie ganz, ganz wenig kennen. Und wir werden so ein bisschen in diese orientalische Gastfreundschaft auch reinschauen. Und vor allem dann im Neuen Testament, da gibt es relativ viele Stellen, wo immer mal wieder einfach gesagt wird, seid gastfrei. Und wir werden uns auch noch ganz kurz anschauen, was das bedeutet. Aber ich denke, jeder von uns hat eine Vorstellung von dem, was Gastfreundschaft ist. Also ein Gast ist jemand, der normalerweise nicht bei mir ist. So, wir hatten jetzt wieder ein paar Tage lang Besuch. Gut, die kennen wir inzwischen schon relativ gut, die Verlobte von unserem Sohn. Die war jetzt ein paar Tage da und wir sind freundlich. So, wir sind gastfreundlich. So, das ist Gastfreundschaft. Nun, bei ihr ist nicht schwer. Wir werden im Laufe der Predigt sehen, dass Gott uns da durchaus etwas stärker herausfordert. So. Eine Bibelstelle, die ganz allgemein von Gastfreundschaft redet, Römer 12, Vers 13, da heißt es, helft anderen Christen, die in Not geraten sind und seid gastfreundlich. Wird nicht begründet, wird nicht großartig ausgeführt, es wird einfach gesagt, seid gastfreundlich. Und diejenigen von euch, die sowieso diese Gabe haben oder so eine gastfreundliche Art, so eine gastfreundliche Ader haben, die sagen sich, ja klar, kein Problem. Und für andere ist das eine richtig große Herausforderung. Zu sagen, warum soll ich Rücksicht nehmen auf irgendjemanden, der da kommt? Warum soll ich mich irgendwie einschränken wegen irgendeinem Fremden? Das ist die Aufforderung, die wir ganz allgemein alle Christen haben, seid gastfreundlich. Dann ist mir aufgefallen, dass Gott diese Gastfreundschaft ganz besonders für eine bestimmte Personengruppe fordert. Nämlich? Ja, da kommen wir auch noch drauf, ich weiß, was du meinst. Nein, für eine besondere Personengruppe sagt Gott, die müssen gastfreundlich sein, nämlich die sogenannten Bischöfe. So, jetzt die meisten von uns kommen jetzt aus dem eher katholischen Hintergrund und denken bei Bischof an so ein, heute wird, glaube ich, irgendwie der neue Bischof von, wo wird er? Irgend so ein Erzbischof wird heute eingesetzt oder so. Aber das ist nicht das, was die Bibel mit Bischof meint, sondern wenn die Bibel vom Bischof redet, dann ist es einer, der einer Gemeinde vorsteht. Wir würden heute sagen, ein Gemeindeleiter, vielleicht sogar irgendwie so was Ähnliches wie ein Pastor. Und da wird Folgendes gesagt. 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 2. Da heißt es, deshalb soll der Bischof oder der Gemeindeleiter ein Mann ohne Tadel sein, nur einmal verheiratet, nüchtern, besonnen, von würdiger Haltung, gastfreundlich und fähig zu lehren. Und da kommen noch ein paar andere Dinge. So, das heißt, der Paulus sagt, hört mal, wenn ihr Leute einsetzt, die eine Leitung übernehmen über eine Gemeinde, dann will ich, dass die bestimmte Qualitäten haben. Die sollen lehren können, die sollen nüchtern sein, die sollen so alles das, was wir gehört haben. Und da gehört eben auch dazu, die müssen gastfreundlich sein. Also Paulus sagt, jemand, der nicht bereit ist, einen Gast bei sich aufzunehmen, der nicht gastfreundlich sein kann, der ist nicht so wirklich gut geeignet, um Gemeindeleiter zu sein. Und ich glaube persönlich schon, dass wir diesen Wert prägen müssen. Dass wir als Leitung diesen Wert ein Stück weit in die Gemeinde auch reintragen müssen. Und einen Teil werden wir heute da auch tun. Und dann habe ich noch eine interessante Stelle gefunden. Zu Zeiten des Neuen Testamentes, da gab es ja noch nicht so dieses soziale Sicherungssystem, wie wir es heute haben. Und eine Personengruppe, die immer Schwierigkeiten hatte mit dem Lebensunterhalt, das waren die Witwen. Frauen haben ja früher typischerweise nicht gearbeitet, sondern haben Kinder großgezogen. Und wenn der Mann dann gestorben war und die Kinder noch nicht alt genug waren oder vielleicht auch schon weg waren oder vielleicht selber schon gestorben waren, dann hatte diese Witwe eben ein Problem, von was sie leben konnte oder sollte. Und da gab es von der Gemeinde so eine Liste, auf die sich Frauen setzen konnten als Witwe, damit die von der Gemeinde mitversorgt wurden. Wird heute bei uns etwas anders geregelt, deswegen haben wir das als Gemeinde so nicht. Aber was Paulus an den Timotheus schreibt dazu, finde ich ganz interessant. Er schreibt in 1. Timotheus 5, Vers 9 bis 10, eine Frau soll nur dann in die Liste der Witwen aufgenommen werden, wenn sie mindestens 60 Jahre alt ist, nur einmal verheiratet war, wenn bekannt ist, dass sie Gutes getan hat, wenn sie Kinder aufgezogen hat, gastfreundlich gewesen ist und den Heiligen die Füße gewaschen hat, wenn sie denen, die in Not waren, geholfen hat und überhaupt bemüht war, Gutes zu tun. Also er sagt, diese Versorgung für eine Gemeinde, die gibt es nicht so einfach für jeden, sondern da werden gewisse Bedingungen dran geknüpft. Und eine der Bedingungen war, die muss gastfreundlich gewesen sein. Es heißt ja, den Heiligen die Füße gewaschen. Da ist noch nicht gemeint, wenn der Christophorus vorbeigekommen ist oder so, dass die da irgendwas gemacht hat, sondern es war die Bezeichnung damals für die Christen, die Heiligen. So, und wenn sie für die Heiligen da war und diesen Heiligen, also den Christen einfach, die vielleicht auf Reise waren oder sonst irgendwie, und die ins Haus aufgenommen hat und denen Gutes getan hat und noch verschiedene andere Dinge, dann kann sie mit der Unterstützung der Gemeinde rechnen. Und ich dachte mir, es ist seltsam, ich weiß nicht, ob du daran gedacht hättest, wenn wir jetzt so eine Liste aufstellen würden oder wenn wir sagen würden, besonders hervorzuheben in unserer Gemeinde sind bestimmte Leute, die sind eben besonders, keine Ahnung, die setzen sich für die Gemeinde ein, die sind sonntags immer als Erste da und gehen als Letztes, sind immer beim Auf- und Abbau und keine Ahnung, oder geben ganz besonders treu oder ich weiß nicht, was wir für Kriterien aufstellen würden, aber ich weiß nicht, wer von uns in diesen Katalog mit aufgenommen hätte, die gastfreundlich waren. Und ich sage euch diese Stellen und weise euch darauf hin, weil ich glaube, dass uns das was sagt, dass Gastfreundschaft in der Bibel ein Wert ist, der sehr hoch anzusetzen ist. Dass die Ausrichtung auf Menschen, die nicht zu unserem engeren Kreis gehören, in der Bibel eine ganz zentrale Rolle spielt. Und deswegen glaube ich auch, dass wir als Gemeinde uns diesen Wert ganz neu anschauen müssen und sagen, wir müssen als Gemeinde diesen Wert im Blick haben, weil der ist Gott offensichtlich wichtig. Und damit wir das noch besser verstehen, gehen wir noch ins Alte Testament und werden uns da ein paar Dinge anschauen. Bevor wir das tun, komme ich noch auf die Hebräerstelle, die Augustin schon angesprochen hat, weil wir bei Gastfreundschaft meistens, glaube ich, an Leute denken, die wir irgendwie kennen. Also jetzt wie bei uns. Ja, das Mädchen, das war schon, was weiß ich, wie oft bei uns und natürlich sind wir da gastfrei. Oder irgendeine Verwandtschaft kündigt sich an. Onkel Fridolin und Tante Erna oder irgendwie sowas. Und da sagen wir, ja, natürlich könnt ihr bei uns übernachten. Oder sonst irgendwie. Wir waren jetzt also Freitag, Samstag auf einer Hochzeit. Die war nun irgendwo, wo niemand gewohnt hat. Aber wenn irgendwo eine Hochzeit ist, und dann reisen irgendwelche Verwandten von weiter her an und da sagt man, ja komm, klar, ihr könnt natürlich bei uns übernachten oder so. Es sind alles Menschen, die wir irgendwie kennen, zu denen wir eine Beziehung haben. Aber das, was Augustin schon angesprochen hat, da merken wir schon, dass da offensichtlich Menschen beteiligt sind, die wir nicht kennen. Hebräer 13, Vers 2 heißt es, vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt. Wer von euch hat schon mal einen Engel beherbergt? Also, das ist eine Sache. Also, wenn jetzt eben Onkel Fridolin und Tante Erna kommen, dann wissen wir, das sind die beiden. Also, da ist kein Risiko und da wissen wir, was auf uns zukommt, positiv oder negativ. Und wir wissen auch, dass es sie sind. Wenn der Hebräerbriefschreiber hier davon spricht, dass Menschen Engel beherbergt haben, ohne das zu ahnen, dann heißt es doch, dass die Menschen bei sich aufgenommen haben, die sie nicht kannten. Ein Freund von mir, der mit mir in die Schule gegangen ist, hat erzählt, er war in damals Jugoslawien unterwegs im Urlaub und da haben sie jemanden kennengelernt irgendwo und er hat gesagt, ach, ihr könnt heute Nacht bei mir übernachten. Wildfremde Leute. Und dann hat er sich bei sich übernachten lassen und morgens haben sie, glaube ich, noch zusammen gefrühstückt oder irgendwie sowas und da sagt er, wisst ihr was, ich muss zur Arbeit, lasst euch einfach Zeit und wenn ihr fertig seid, zieht er die Tür hinter euch zu. Wer macht das in Deutschland? Würdest du wildfremde Leute in deinem Haus lassen? Gut, vielleicht liegt es daran, dass weniger Wertgegenstände da waren, die man hätte klauen können. Ich weiß es nicht. Aber sowas ist die Art von Gastfreundschaft, von der die Bibel redet. Menschen, die wir überhaupt nicht kennen, die uns mit Freundlichkeit überschütten. Menschen, die freundlich zu uns sind, obwohl sie uns eben nicht kennen. Und wenn wir das praktizieren, dann kann es vorkommen, so hat der Schreiber des Hebräerbriefs hier gesagt, dass da vielleicht auch mal ein Engel dabei ist. So, er geht offensichtlich davon aus, dass Gott ab und zu mal Boten über diese Erde schickt. Weiß ich noch nicht, ob das übernatürliche oder natürliche Engel waren. Wir haben auch schon natürliche Engel erlebt. Wenn wir mal Zeit haben, kann ich dir da gerne mal eine Geschichte dazu erzählen. Aber hier geht es um Menschen, die wir nicht kennen. Und zu denen wir gastfrei sind. Und das, was Thomas vorher gesagt hat, dass Gott eine bestimmte Bevölkerungsgruppe da ganz bewusst mit einschließt, das mache ich auch dazu. Das hat für mich zwar weniger was mit Gastfreundlichkeit zu tun, aber weil es in der aktuellen politischen Diskussion einfach eine gewisse Relevanz und auch eine gewisse Präsenz hat, sage ich uns diese Stelle einfach mal. 3. Mose 19, Vers 33 und 34. Wenn bei dir ein Fremder in eurem Land lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn ihr selbst seid Fremde gewesen in Ägypten. Ich bin der Herr, euer Gott. Finde ich eine sehr herausfordernde Stelle. Und hat auch was mit Gastfreundlichkeit zu tun und mit Fremden. Und das Risiko, dass du dabei ausgenutzt wirst oder dass irgendwas passiert, was dir nicht gefällt, ist natürlich ungleich höher als bei Menschen, die du kennst. Denke ich klar. Und trotzdem fordert uns Gott auf, an dem Punkt freundlich zu sein und offen zu sein. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass Peter Schneider, unser ehemaliger Hauptpastor in Ulm, irgendwann mal gesagt hat, dass seine Frau ihn mal zur Rede gestellt hat oder ihn kritisiert hat und zu ihm gesagt hat, Peter, du bist zu freundlich zu den Menschen, du lässt dich zu sehr ausnutzen. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Gott lässt sich auch ausnutzen. Wenn Jesus gesagt hätte, weißt du was, Gott, Vater, ich gehe ans Kreuz, aber können wir das irgendwie so regeln, dass es nur für die Leute ist, die nett sind? Nur für die Leute, die nicht böse zu mir waren. Jesus ist ans Kreuz gegangen für all die Leute, die ihn bespucken und die ihn mit Füßen treten. Und da haben wir gedacht, da ist schon was dran, aber es ist auch sehr herausfordernd. Also das einfach mal so als kleine Lektion für Fortgeschrittene, wer sich die antun will. Und es gibt eine interessante Stelle in 5. Mose 23, die ich jetzt nicht vorlese, aber wo Gott ein ganzes Volk quasi auf die Seite schiebt und sagt, mit denen bin ich sauer, weil die haben Israel nicht aufgenommen, als die durchziehen wollten. Und Geschwister, wenn Onkel Fridolin und Tante Anna kommen, das sind dann zwei Leute. Und wenn so eine ganze Familie kommt, wie wir jetzt waren, wir waren dann zu sechs unterwegs, oder gibt dann auch noch größere Familien, dann sind es vielleicht auch mal 10 oder so. Aber wir reden hier, wir haben es kurz im Hauskreis bei uns ausgerechnet, von 2 Millionen Leuten oder so, größenordnungsmäßig. Und die ziehen mal kurz durch dein Land. Und dann sagst du als König, Moment mal, da wird mir irgendwie ein bisschen schwummerig. vielleicht könnt ihr das mal ein bisschen nachvollziehen, wenn plötzlich 2 Millionen Leute kommen. Und dann sagt Gott, und die waren nicht freundlich zu euch. Gut, die wollten bloß durch, aber wer weiß sowas schon, ob die dann durchgehen oder bleiben oder so. Und Gott ist richtig sauer mit diesem Volk gewesen. Und er sagt, die waren nicht gastfreundlich. Und ich merke einfach, dieser Wert Gastfreundschaft, sich auf Menschen einzulassen, die fremd sind, die nicht zu uns gehören, die nicht zu unserem engeren Kreis gehören, diesen Menschen Freundlichkeit zu geben und einfach für sie da zu sein, ist in der Bibel ein ganz, ganz großer Wert. Und wenn du in der Bibel mal schauen möchtest, wie das geschehen ist und was die Leute alles getan haben und wie Gastfreundschaft im Alten Testament ausgesehen hat, dann kannst du zum Beispiel, also vor allem im ersten Buch Mose nachlesen, wie die Engel zu Lot kommen. Das ist, glaube ich, 1. Mose 19. Oder du kannst es sehen, als Mose bei seinem späteren Schwiegervater Reguel bzw. Jitro, je nach Übersetzung und je nach Stelle, die du liest, der hatte 2 Namen, wieder da ankommt und wie seine Töchter, also diejenigen, die Geschichte kennen, der Mose hilft den Töchtern vom Reguel beim Tränken und verscheucht da andere Hirten, die ihnen da Probleme machen. Und da gehen die heim und erzählen dem und sagen, du, da hat uns einer geholfen, ein wildfremder Typ, der kam da am Brunnen und hat uns geholfen. Und dann stellt der Reguel seine Töchter ins Senkel und sagt, warum habt ihr den nicht mitgebracht? Den müssen wir einladen. Der hier sofort, gut, der hat was Gutes getan. Natürlich macht man es noch lieber, aber wir werden gleich sehen, dass es eigentlich nicht daran lag, was man für Vorteile von dem Gast hat. Und ich möchte mit euch die Geschichte anschauen, wie Abraham Besuch bekommt von 3 Männern. Abraham wohnt zu dieser Zeit in Mamre. Eine Oase, wird man vielleicht heute sagen. Und wir lesen die Geschichte in 1. Mose 18, wer mit aufschlagen will, die ersten 8 Verse. Und ich lese es mal einfach so vor und achte mal so ein bisschen da drauf und versetze dich in die Lage vom Abraham und stell dir mal vor, wie du reagiert hättest. 1. Mose 18, 1-8. Abraham wohnte bei den Eichen von Mamre. Dort erschien ihm der Herr. Klammer auf, wusste er aber nicht, Klammer zu. Abraham saß gerade in der Mittagshitze am Eingang seines Zeltes. Als er aufblickte, sah er wenige Schritte vor sich 3 Männer stehen. Sofort sprang er auf, warf sich vor ihnen nieder und sagte, mein Herr, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, dann gehe hier nicht vorüber. Ich stehe dir zu Diensten, man wird euch sogleich Wasser bringen, ihr könnt euch die Füße waschen und es euch unter dem Baum bequem machen. Ich will inzwischen eine kleine Erfrischung holen, damit ihr euch stärken und dann euren Weg fortsetzen könnt. Wozu sonst seid ihr bei eurem Diener vorbeigekommen? Es ist gut, sagten die Männer, tu, was du vorhast. Abraham lief sogleich ins Zelt und sagte zu Sarah, seiner Frau, schnell, nimm 3 Backschüsseln von dem feinsten Mehl, mach einen Teig und backe Fladenbrot. Dann lief er zum Vieh, suchte ein schönes, gesundes Kalb aus, befahl dem Knecht, es zuzubereiten. Also er hat erstmal das Kalb geschlachtet, es dann zubereitet, und befahl dem Knecht, es zuzubereiten. Er holte süße und saure Milch, nahm das gekochte Fleisch, trug alles hinaus unter den Baum. Mit eigener Hand bediente er seine Gäste und stand dabei, während sie aßen. So, Helmut, wie lange dauert es, ein Kalb zu schlachten? Schon? Genau. Und dann, die mussten es dann auch noch ausbluten lassen und dann muss man das noch irgendwie tranchieren und dann muss man es kochen und so. Und die Fladen zu backen, gut, das ging vielleicht ein bisschen schneller. Also wir reden hier nicht von 5 Minuten. Ich hole mal kurz, weil ich habe noch was in der Gefriertruhe, das kann ich noch kurz warm machen. Es war nicht mehr so ganz taufrisch, aber für euch tut es das schon. Nee, die hatten ein frisches Kalb geschlachtet, was er vorher nicht vorhatte. Da kommen Leute und dann Abraham, der wartet gar nicht, bis er angesprochen wird. Die kommen nicht zu ihm und sagen, du Abraham, wie wär's, können wir mal bei dir auf Klo gehen oder so. Abraham sieht die und sagt, Leute, ihr müsst unbedingt hier bei mir zu Gast sein, setzt euch hin, ich bewirte euch. Würdet ihr sowas machen? Also ich nicht. Also ich bin da ganz ehrlich, das ist nicht meine Art. Und dann sagt er nicht, ah, ich bringe ein bisschen was zu trinken, reicht euch doch, oder? Und dann haben wir noch ein Brot von gestern, ist okay, oder? Der legt sich richtig ins Zeug, der macht nicht bloß irgendwas, sondern der investiert sich richtig in diese Gäste und möchte denen irgendwas Gutes tun, obwohl er die überhaupt nicht kennt. Der Mann hat überhaupt keine Beziehung zu den 3 Leuten, die da sitzen. Nachher stellt er dann auch fest, dass es jemand anderes war, aber Und dann, der schlachtet mal kurz ein Kalb. Also ich weiß ja nicht, wie viel das war damals und wie viel, gut, Abraham war schon reich, aber typischerweise, man sagt ja, von den Reichen kannst du sparen lernen. Die Reichen, die sagen ja auch nicht, ja, das geht mal so drei wie ein Scheißpfleimle, wie man bei uns gesagt hat. So ein Kalb, der hat sich das echt was kosten lassen und der hat sich richtig ins Zeug gelegt. Der hat da richtig aufgefahren und dann nicht nur süße Milch, sondern auch saure Milch und keine Ahnung. Und er wollte es richtig schön machen und richtig gut machen. Und lass mir eins sagen, an dieser Geschichte lerne ich einfach, erstens, Gastfreundschaft ist sehr viel mehr als das, was so ganz natürlich in meinem Herzen schlummert. Und zweitens, Gastfreundschaft kann auch mal richtig anstrengend sein. Der Abraham hatte wahrscheinlich irgendwas anderes vor. Jetzt kommen diese Fremden und der Abraham schmeißt mal kurz seinen Tagesablauf über den Haufen. Gut, der saß da unter dem Baum, vielleicht hat er auch gerade stille Zeit gemacht oder sonst irgendwas, hat er eigentlich nichts zu tun oder weiß ich nicht. Aber wir merken einfach, dass die Gastfreundschaft für den Abraham ein Wert war, dass er gesagt hat, ich möchte diesen Menschen was Gutes tun, obwohl ich sie nicht kenne, obwohl ich von ihnen nichts zu erwarten habe. Aber es ist mir wichtig, ihnen was Gutes zu tun. Und ich weiß nicht, wie euch das so geht, wir werden das auch im Laufe dieses Kurses an einer Stelle mal so haben, wo es heißt, so, wenn du möchtest, dass Menschen Jesus kennenlernen, dann musst du Zeit mit ihnen verbringen, du musst in sie investieren, du musst Beziehungen bauen. Und jetzt kommt derjenige, der scharf rechnet und der sich überlegt, ich habe eine bestimmte Anzahl von Stunden pro Tag, ich habe eine gewisse Menge an Ressourcen und jetzt muss ich mir gut überlegen, in wen investiere ich? Bei wem lohnt sich das? Das ist so typisch deutsch, oder? Wir investieren doch nicht bloß irgendwie so, sondern wir investieren da, wo es sich lohnt. Was kommt da raus? Merke ich, dass der irgendwie jetzt offen wird fürs Evangelium? Wenn nicht, dann breche ich die Beziehung sofort wieder ab. Ja, da kommt ja nichts dabei raus oder so. Oder umgekehrt, wenn ich so an Kinder und an Jugendliche denke, wie werden Freundschaften geschlossen? Wann beginnt so diese Phase, wo man sich überlegt, was habe ich von dem? Ist der einer, der in den richtigen Kreisen ist? Komme ich mit dieser Freundschaft auch in die Clique rein? Oder wenn ich mich zu dem stelle, werde ich dann ausgeschlossen, weil der ein Außenseiter ist? So, wir rechnen immer, was habe ich davon, wenn ich mich in diese Person investiere? Und ich sehe bei Abraham eine ganz andere Haltung. Abraham sagt, ihr fremd, ich habe was, ich gebe euch was. Und das ist was wir in der Bibel immer wieder finden. Wenn wir sagen, wir möchten Gastgeber sein und wir möchten diesen biblischen Wert leben, dann heißt es, wir sind ausgerichtet auf die Menschen, die noch nicht da sind. Wir sind ausgerichtet auf die Menschen, die wir nicht kennen. Und wir möchten gastfreundlich sein, wir möchten gastfrei sein. Und deswegen haben wir so als Gemeindeleitung gesagt, wir möchten, dass unsere Gemeinde eine Gemeinde ist, wo die Gemeinde besuchen, und das werden in dem Fall ihr, sich nicht als Besucher sehen, sondern als Gastgeber. Überfordert euch jetzt vielleicht, oder ist vielleicht, wo du sagst, was ist denn das? Das war aber die letzten Jahre anders und ich bin eigentlich deswegen gekommen, weil ich hier nichts tun musste und bloß hinsitzen konnte und das genießen konnte und so. Und das ist auch in Ordnung. Das darfst du auch weiter tun. Und auch die Gäste, die kommen, die sollen bei uns ja nicht arbeiten, sondern die sollen ihn genießen können und so. Aber unser Wunsch ist es, dass möglichst viele derjenigen, die sich zu unserer Gemeinde zählen, sagen, ich möchte nicht mehr ein Gast sein, ich möchte nicht mehr ein Besucher sein, ich möchte nicht ein Zuschauer sein oder noch schlimmer, ein Kampfrichter, der am Ende des Gottesdienstes die Nummerntafeln zückt und dann sagt, ja, Gottesdienst heute 3,0, Predigt, die war halt nicht so besonders und überhaupt, mein Sitz war nicht so ganz sauber und auf dem Parkplatz, da war auch irgendwie nicht ganz sauber, hat mir heute nicht so gut gefallen. Versteht ihr? Als Gast kann ich sowas machen. Aber unser Ziel ist es, dass die Leute, die sagen, wir gehören zu dieser Gemeinde, dass wir nicht sagen, wir kommen hier als Gäste, wir kommen hier als Teilnehmer, sondern dass wir sagen, wir sind Gastgeber. Ein Grund oder eine Auswirkung, die das haben wird, ist zum Beispiel, habt ihr schon mal Besuch bekommen und der Besuch war vor euch da? Jetzt kannst du natürlich sagen, also so intensiv Gastgeber bin ich ja dann doch nicht oder so. Aber wenn wir uns als Gastgeber verstehen, dann heißt es einfach auch, wir versuchen vor den Gästen da zu sein. Und jetzt verrate ich euch einen kleinen Tipp. Wenn ihr irgendwo in eine fremde Gemeinde geht, wir haben einmal den Fehler gemacht, ich habe ja nicht so viele Sonntage frei, wir wollten einmal die biblische Glaubensgemeinde in Stuttgart besuchen. Und Stuttgart, eine Stunde, man hat sich die Fahrzeit eingeplant und so. Und ich habe nicht gedacht, dass man auch noch parken muss. Und für alle, die Angst haben, dass es hier mit den Parkplätzen nach dem Umbau schwierig wird, ich sage, besucht einmal die BGG und dann werdet ihr hier keine Probleme mehr haben. Du parkst irgendwo JWD und dann hast du, keine Ahnung, 10 Minuten, Viertelstunde Fußweg oder sowas. Und da stehen überall Leute, also so in so Ordnerhemden, und die lassen dich da auch nicht parken, selbst wenn du könntest oder so. Und dann kamen wir einen Ticken zu spät. Aber typischerweise, wenn jemand eine neue Gemeinde besucht, dann kommt er vorher, damit er Zeit hat, sich da irgendwie zu orientieren. Und das heißt, wenn wir vor den Gästen da sein wollen, oh, da müssen wir früher kommen. Also das ist nur so ein kleiner Aspekt, der mir da so aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Du läufst hier rein und du kommst die Treppe hoch und dann siehst du, auf der Treppe liegt ein Zickerles-Papierle. Für die Nicht-Schwaben unter uns, das Einwickelpapier eines Bonbons. Okay? Zickerles-Papierle. Wenn ich jetzt Samuel Schneider wäre, würde ich ja jetzt alle Zickerles-Papierle sagen lassen. Aber lass mal gut sein. Und du siehst es da liegen und denkst dir, wer hat eigentlich am Samstag Putzdienst gehabt? Oder du sagst, kann ich aufheben? Weil ich bin Gastgeber. Versteht ihr, was wir damit meinen? Wir meinen damit, dass wir nicht passiv sind, dass wir nicht das, was die Gemeinde tut, beurteilen oder das, was die machen, sondern dass wir sagen, wir sind Gastgeber. Und das ist so eine Haltung, die wir uns wünschen, wo wir sagen, wir sind das Volk. Kennt ihr den Satz so? Wir sind das Volk. Wir sind die Gemeinde. Ich glaube, ich habe euch das schon mal erzählt, dass ich mal einen Anruf bekommen habe aus der Ulmer Gemeinde. Ich war eingeteilt für die Bibelstunde am Donnerstagabend und hatte es mir bisher zweimal in meiner, keine Ahnung, 30-jährigen Zeit jetzt passiert, wo ich predige, dass ich den Termin vergessen habe. Und dann klingelt mein Handy und ich gehe dran und ich sehe, das ist manche von euch kennen die Namsin, eine koreanische Schwester bei uns in der Gemeinde, und die geht dran und sie meldet sich nicht mit hier ist Namsin, sondern sagt, hier ist die Gemeinde. Sag ich, ja, wo bist du? Sag ich, zu Hause? Versteht ihr? Aber sie hat sich gemeldet mit, hier ist die Gemeinde. Und das ist bei uns so ein Running Gag geworden, so ein Spruch, den wir immer wieder sagen. Aber es hat mir was gesagt. Da war nicht Schwester XY, die irgendein Anliegen hatte, sondern da war die Gemeinde. Du bist die Gemeinde. Das geht in beide Richtungen, ja. Das hat Rechte und Pflichten oder wie du, ja. Es hat Dinge, die schön sind und es gibt Dinge, die anstrengend sind oder so. Aber wir sind Gemeinde, wir sind Gastgeber. Das ist das, was wir in diesem Wert einfach weitergeben möchten. Das heißt auch, wir setzen uns aktiv ein. Also nicht jeder kann alles machen. Das wird in diesem zweiten Teil unseres Next Steps Kurs wird es darum gehen, wie bin ich eigentlich gestrickt? Der heißt, entdecke dein Design. So, wer bin ich eigentlich? Was hat Gott in mich reingelegt? Und was kann ich damit anstellen? Wo kann ich mich einbringen? Genau. Ihr kennt diesen Spruch von Jesus, wo er sagt, wenn dich jemand bittet, eine Meile zu gehen, dann geh nicht bloß eine Meile mit ihm, sondern geh noch eine Meile. Und wenn dir jemand deinen Mantel wegnehmen will, dann gib ihm noch die Jacke dazu. Und ganz ehrlich, ich finde es schwer. Ich habe einem Bekannten, einem Schulkollegen von mir, damals kurz vor dem Abitur 500 Mark geliehen. Das war für mich damals viel Geld. Ich habe das bis heute nicht zurückbekommen. Wisst ihr, was Jesus sagt? Wenn du jemand was ausleihst, erwart es nicht zurück. Oh komm, Jesus. Das mag ja vielleicht für Israeliten funktionieren, wobei ich glaube, bei denen funktioniert es auch nicht. Aber für einen Deutschen, das geht nicht. Wir können nicht Geld verleihen und es nicht zurückverlangen. Aber versteht ihr? Manchmal ist es einfach schwierig, diese extra Meile zu gehen und zu sagen, ach komm, es ist anstrengend, na und, es lohnt sich vielleicht nicht, na und, derjenige, dem ich diese Gastfreundschaft erweise, der wird vielleicht gar nicht dankbar sein, na und. Wir machen das nicht, weil wir was zurückerwarten, wir machen das nicht, weil wir die Resultate wollen, vielleicht auch ein bisschen, aber wir machen das, weil es richtig ist und weil es Gott von uns möchte. Ah, genau, noch ein schöner Punkt. Weißt du, dass du die Atmosphäre unserer Gemeinde ganz entscheidend mitprägst? Wenn die Leute hierher kommen und den Eindruck haben, das sind alles griesgrämige Leute, die irgendwie immer bloß auf die Uhr gucken und oh, heute ist schon wieder so heiß und die, keine Ahnung, und die Lieder, die kenne ich nicht und der Kuchen, der hat mir heute auch nicht geschmeckt, warum gibt es da nicht mal was mit Frucht und oh. Versteht ihr, wenn wir so sind, dann werden die Leute kommen und sagen, okay, das sind offensichtlich die Nachfolger Jesu, interessant, danke für nichts, den Spruch habe ich jetzt schon öfters mal gehört. Oder die Leute kommen her und sagen, boah, die strahlen alle, die haben immer ein Lächeln drauf. Ja, das sind einfach besondere Leute, die kannst du nicht verärgern. Du kannst mit denen machen, was du willst. Die sind einfach immer gut drauf. Gestern bei dieser Hochzeit, das heißt, vorgestern war das schon, wir haben 2 Tage gefeiert, fast ein bisschen biblisch. Jedenfalls, da wurden dann auch so Videos eingespielt von Menschen, die Braut und Bräutigam kennen und so. Und dann über den Bräutigam hat dann einer gesagt, und was ich an ihm ganz besonders schätze, ist, dass er immer freundlich bleibt und immer eine gute Haltung hat, auch dann, wenn er richtig schlecht behandelt wird. Wenn Leute ihm einfach übel mitspielen und so, und er ist trotzdem freundlich und er ist einfach, ja, hat eine positive Einstellung. Und die haben gedacht, ja, das wäre ich auch gern. Ich arbeite auch noch dran. Aber wir bestimmen die Atmosphäre. Wenn Leute hier reinkommen, die werden dann demnächst jedenfalls, werden wir so einen Begrüßungsdienst einrichten. Und dann, ja, die werden da vielleicht begrüßt, aber dann bist du hier. Und dann sieht derjenige dich und sagt, der an der Tür, der war irgendwie nett, aber warum sitzt der auf meinem Platz? Da sitze doch ich immer. In Ulm haben wir das einmal erlebt. Da kam jemand rein in Gottesdienst und gesagt, das ist mein Platz. Und ich denke mal, muss ich nicht haben. Wollen wir eigentlich nicht sehen in unserer Gemeinde. Also Gäste ist immer was anderes, aber unsere Leute, wir möchten Gastgeber sein. Wir möchten, dass Menschen sich wohlfühlen. Wenn kein Platz mehr da ist, dann setzt sich der Gastgeber wohin? Auf einen Klavierhocker oder aufs Sofa oder auf einen Schemel oder was weiß ich was. Aber er sagt nicht zum Gast, du, eigentlich sitze ich immer da. Okay, ich denke, ihr versteht. Und wenn wir Gastgeber sind, also ich möchte jetzt mal noch ein bisschen, wir sind ja alle jetzt schon im Fußballfieber, also nicht alle, aber ein Teil von uns. Und jetzt stellt euch vor, La Mannschaft fährt nach Russland, 11 Leute sind auf dem Platz und hinterher wird der Reservetorhüter interviewt, wie er denn das Spiel gefunden hat. Und der Reservetorhüter sagt, naja, also ich fände es ja nicht so besonders, was die da gemacht haben. Hä? Da würden wir alle sagen, warum ist der im Kader? Warum hat man den Kerl mitgenommen? Der macht Wehrkraft zur Setzung. Der sorgt dafür, dass die Mannschaft sich schlecht fühlt und der macht seine eigenen Leute schlecht. So was geht gar nicht. Versteht ihr? Wir sind Gastgeber. Wir sind Teil des Teams. Okay. Verstanden, oder? Also ich höre jetzt auf. Wir wollen heute zeitig Schluss machen, damit wir genügend Zeit haben hinterher, bevor unser Kurs losgeht. Aber das ist was uns einfach wichtig ist als Leitung dieser Gemeinde, dass wir sagen, wir möchten eine Gemeinde sein, die Gastgeber sind. Und zwar nicht nur die, die irgendwas zu tun haben, sondern jeder von uns, der sagt, ich bin Teil dieser Gemeinde, dass du mit der Haltung herkommst, ich bin Gastgeber. Ich bin heute aktiv, auch wenn ich offiziell nichts zu tun habe. Ich bringe Jesus mit. Ich bringe eine positive Haltung mit. Ich versuche zu loben, ich versuche zu ermutigen. Ich versuche nicht so ein falsches Sonntagsgesicht aufzusetzen. Also das meinen wir damit nicht. Wir brauchen kein Theater spielen. Wenn dich jemand fragt, wie geht's dir und dir geht's schlecht, dann sag nicht, oh, im Herrn geht's mir gut und so. Habe ich auch schon manchmal gemacht, aber da ging's mir auch wirklich gut. Aber wenn es dir nicht gut geht, dann darfst du ruhig auch sagen, es geht mir nicht gut. Ich habe zurzeit echt Probleme und so. Und dann können wir füreinander da sein. Das ist das, wo wir sagen, wir sind Familie. Das darf auch sein. Aber ansonsten, komm vorbereitet. Komm mit dieser Haltung. Ich bin heute Gastgeber. Und dann wird es manchmal Sonntage geben, wo du sagst, also nochmal die Hochzeit. Die Familie der Braut lebt in der Nähe von Dresden. Die Familie des Bräutigams lebt in der Nähe von Hamburg und die Hochzeit war in Rüdesheim. Utes Bruder, die Familie der Braut, ist mit 2,5 Tonnen Anhänger nach Rüdesheim gefahren, hat Möbel mitgebracht, also der hat dort eine Eisdiele, der hat eine Eistruhe mitgebracht mit, ich weiß nicht wie viel Kilo Eis. Die haben für die Musik gesorgt und was weiß ich was alles gemacht. Und haben sich richtig ins Zeug gelegt, weil sie Gastgeber waren. Und wir haben am Abend mit ihnen gesprochen und am nächsten Tag haben sie ja nochmal gefeiert und dann am nächsten Tag nochmal mit ihnen gesprochen und er sagt, also am Sonntag, wir werden vermutlich nicht in Gottesdienst gehen. Wir sind einfach platt. Und sowas kann es auch mal geben, auch als Gastgeber. Da kannst du mal sagen, also heute, ehrlich, heute lasse ich mich einfach mal hängen. Ist in Ordnung. Solange das nicht 4 von 4 Sonntagen so ist, können wir damit leben. Aber wenn es, sag ich mal, 2 von 4 oder 3 von 4 anders wäre, das wäre echt klasse, dass sie sagen, wir sind Gastgeber. Jetzt haben wir es oft genug gehört. Jetzt mache ich Schluss. Vater, ich danke dir, dass du uns berufen hast, Gemeinde zu sein. Dass du uns berufen hast, dein Volk zu sein, deine Braut zu sein. Und ich danke dir, Herr, dass wir Gastgeber sein dürfen für die Menschen, die es noch nicht verstanden haben, dass du sie liebst. Für die Menschen, die hier in Gottesdienst kommen, die zu unseren Jugendveranstaltungen kommen, die zu den Rangern kommen, die in unsere Hauskreise kommen, dass wir Gastgeber sind, dass wir auf sie zugehen, dass wir nicht warten, bis sie auf uns zukommen, sondern dass wir auf sie zugehen und dass wir uns von dir gebrauchen lassen, mit den vielfältigen Gaben, Herr, die du uns geschenkt hast. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir so eine Gemeinde werden, über die du dich einfach freuen kannst. Wo du hierher gucken kannst und wo du sagen kannst, super, die machen alles richtig. Und ich danke dir, Herr, dass du an uns arbeiten wirst und dass du bereit bist, Herr, mit uns diesen Weg zu gehen. Und ich wünsche mir einfach, Herr, dass wir als Leitung diesen Weg auch vorausgehen können und dass wir als ganze Gemeinde zusammenstehen können und die Ziele, Herr, die du uns gesteckt hast, erreichen können. Und ich danke dir, Herr, dass du ein großes Volk hast in dieser Stadt und dass du noch viele Menschen retten wirst und dass wir ein Teil dieses Rettungsplans sein dürfen. Und da würden wir uns auch gern mit einspannen lassen. Auch wenn es manchmal anstrengend ist vielleicht, auch wenn es manchmal unsere Bequemlichkeit kostet, aber dass wir einfach sagen können, wir waren gute Gastgeber und dass dir das gefällt. Amen.